Die Überschrift von Ihrem Artikel ist Hausfrauenräte und Einküchenhäuser. Wir wollen gleich so ein bisschen gucken, was das bedeutet und was das auch mit dem Rätegedanken zu tun hat. Ich denke, zunächst ist es interessant und sinnvoll zu gucken, was Voraussetzungen sind da gewesen für diese Revolution und auch für das Agieren der Frauen in dieser Revolution. Und wenn wir da einen Blick auf Deutschland werfen, um die Jahrhundertwende herum, dann war das ja das Deutsche Kaiserreich. Es gab da eine Sozialdemokratie, die sehr gut organisiert war, die eine der mitgliederstärksten Organisationen weltweit war. Wenn wir uns da eben die Arbeiterbewegung in dieser Zeit angucken, wie wurde denn da ja auch die Frauenbewegung mit reingenommen und ja, wie haben auch Frauen ihr spezifisches Interesse damit reingebracht in die Arbeiterbewegung?
Ja, man muss sagen, dass um die Jahrhundertwende die SPD die einzige Partei war, die wirklich die Interessen der Frauen vertrat. Die bürgerlichen und christlichen Parteien haben halt immer noch die Meinung vertreten, dass die Frau nach Hause gehört und zu den Kindern und zu den eigenen Männern. Während die SPD war ja die Arbeiterpartei. Viele Frauen waren damals schon Arbeiterinnen und sie hat sich seit ihrer Gründung mit der Forderung nach einem allgemeinen Wahlrecht beschäftigt und es auch auf ihre Fahnen geschrieben. Ob da die Frauen immer eingeschlossen war, bleibt dahingestellt, aber die sozialdemokratische oder proletarische Frauenbewegung hat die Forderung nach dem Wahlrecht auch für Frauen von Anfang an auf ihr Programm geschrieben. Sie haben sich auch auf den Wahlkämpfen der sozialdemokratischen Landtags- und Reichstagsabgeordneten hervorgetan, so unter dem Motto, können wir nicht wählen, dann können wir doch wühlen. Und darüber haben sie auch selber geschrieben, sonst hätten wir vielleicht gar keine Überlieferungen. Und es war 1871 mit der Reichsgründung, wo ja alle Staatsbürger quasi das Wahlrecht bekamen, arme Gruppen als Sozialhilfeempfänger wären sie heute oder Hartz-IV-Berechtigte waren ausgeschlossen, aber alle Frauen waren ausgeschlossen. Es ist alle Staatsbürger und da waren die Frauen eben nicht dabei. Es war dann auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale 1889 in Paris, wo Gertrud Gulam-Schack und schon unterstützt durch Clara Zetkin und Emma Ihrer das uneingeschränkte Frauenstimm- und Wahlrecht deutlich forderten. Sie hatten keine Unterstützung von den bürgerlichen Frauen, weil die bürgerlichen Parteien ein beschränktes Frauenwahlrecht, also die bürgerlichen Parteien wollten gar kein Wahlrecht, aber die Frauen ein beschränktes Wahlrecht oder Damenwahlrecht, wie Clara Zetkin das nannte. Und die Arbeiterinnen hatten sowieso extrem schwer, weil erst seit 1908 konnten sie sich überhaupt organisieren. Und von 1878 bis 1890 galt ja das Sozialistengesetz für alle sozialistischen Vereinigungen. Und ja, auch nachdem das aufgehoben war, galt eben noch die ja allgemeine Abneigung gegenüber den Sozialisten. Und es gab natürlich auch unter den Männern nicht so viel Unterstützung. Der August Bebel, der ja stets die Frauenfrage unterstützt hat, hat einmal gesagt, Sozialisten gibt es, die der Frauenemanzipation nicht weniger abgeneigt gegenüberstehen wie der Kapitalist im Sozialismus. Das waren natürlich nicht alle Sozialisten, aber er selbst beantragte 1875 auf dem Gotha-Parteitag die Forderung, nach dem allgemeinen Wahlrecht für alle Staatsbürger zu ergänzen durch die Forderung nach dem Frauenwahlrecht. Durchsetzen konnte er sich bei seinen Genossen damals nicht. Verabschiedet wurde die Forderung nach dem allgemeinen direkten Wahl- und Stimmrecht für alle Staatsangehörigen vom 20. Lebensjahr an. Und alle Staatsangehörigen waren wiederum alle Männer. Und die hatten ja nach dem preußischen Vereinsgesetz auch noch nicht alle das allgemeine Wahlrecht. 1891 in Erfurt bei dem Parteitag war es dann vor allem Clara Zetkin, die die Genossen überzeugen konnte, dass allgemein und gleich auch Frauen einschließen muss. Und jetzt hieß es dann erst bei der Forderung, oh, ohne Unterschied des Geschlechts. Nun, das musste dann in den Reichstag eingebracht werden und es war 1895, wo sich Bebel gefallen lassen musste, dass alle Parteien ihn ausgelacht haben, außer der SPD. Also war wieder nichts. Der Antrag wurde noch oft eingebracht, das will ich jetzt nicht alles aufführen. Und immer wieder abgelehnt, auch als Bernstein ihn dann einbrachte. 1903 hat aber der Parteitag der SPD den Beschluss gefordert nach dem Frauenstimmrecht, dass das in den Mittelpunkt gestellt werden muss der Veranstaltungen und Agitationen. Manchmal, es gab dann auch große Veranstaltungen dazu, die aber meistens von den Frauen organisiert waren. Manchmal wurde das auch vergessen, hat Ottilie Bader in ihrem Lebensbuch geschrieben. Das haben die Frauen gemerkt, dass sie da alleine nicht weiterkommen. Und sie haben 1907 in Stuttgart die Sozialistische Internationale gegründet, wo wiederum alle Länder sich eben für das Frauenwahlrecht einsetzen sollten. Da war übrigens auch Rosa Luxemburg, von der man immer sagt, dass sie für Fraueninteressen nicht so aufgeschlossen war, das stimmt nicht. Sie hielt damals Reden und als 1910 in Kopenhagen der Internationale Frauentag wiederum um vor allem das Frauenwahlrecht und Frauenrechte überhaupt durchzusetzen, hat sie auch Reden gehalten. Nun, im Ersten Weltkrieg zerfiel die Internationale insgesamt und damit auch die Fraueninternationale in die einzelnen nationalen Richtungen zurück. Und die Bevölkerung war auch geteilt. Einige unterstützten den Ersten Weltkrieg und andere haben sich dagegen. Auch noch große Frauenkonferenzen fanden statt. Haben dann sich an der Heimatfront auch, Heimatfront in Anführungszeichen will ich das gerne setzen, beschäftigt mit der Hilfe für die Kriegerwitwen, die ja damals immer zahlreicher wurden und die Kinder, die alleine waren. Und das hat zum Beispiel Luxemburg und Zetkin gesagt, ja, das ist ja unbedingt nötig, aber da wichtigste Kampf gilt eben für Internationalistinnen gegen den Krieg, ja. Und das war so die Stärke, Sie haben ja gesagt, es war damals die stärkste der Parteien, die hat weder die SPD noch die proletarische Frauenbewegung jemals erreicht, so meine These.
Sie haben jetzt vor allen Dingen geschildert, wie im Laufe der Jahre auch innerhalb der sozialistischen Bewegung sich diese Forderung nach dem Frauenwahlrecht auch erstmal durchsetzen musste. Wenn wir da nochmal auch spezifische Interessen von Frauen in dieser Zeit blicken können, es war ja um die Jahrhundertwende auch im Deutschen Kaiserreich so ein Industrialisierungsschub da gewesen. Sie hatten das auch schon erwähnt, auch Frauen waren Arbeiterinnen in dieser Zeit. Vermutlich waren sie trotzdem auch, wie wir das kennen von der langen Geschichte, auch für Reproduktionsarbeiten tätig. Vielleicht können Sie darauf noch mal eingehen, wie sich in dieser Zeit die Lage der Frauen dargestellt hat.
Ja, die Frauen haben ja die sozialistischen Frauen haben den Kampf um die Durchsetzung des Frauenwahlrechts nie als Ziel gesehen, sondern es sollte ein Instrument sein, um die Interessen nach besseren Arbeitsbedingungen, nach Aufhebung der Klassenverhältnisse auch durchzusetzen. Und ich sagte schon, dass das während des Ersten Weltkrieges halt ganz schwierig war. Die Frauen waren ja an der Heimatfront, wie es auch hieß, und haben Päckchen an die Krieger, die an der Front gewesen sind, geschickt und die Lebensmittelversorgung wurde mit den Kriegsjahren immer schwieriger. In der Mitte 1916 gab es ja auch die ersten Aufstände dann. Die Lebensmittel waren rationalisiert. Die Frauen, das waren vornehmlich die Frauen, die anstanden dann um Brot und Überlebensmittel für ihre Lieben und sich dadurch kämpfen mussten, wie sie die überhaupt erstmal satt bekommen. Sie hatten außerdem die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, die Kriegswirtschaft in den Rüstungsbetrieben waren ja Frauen zum Teil auch verpflichtet, dort zu arbeiten. Und es gab auch die ersten Rebellionen gegen diese Zustände. Sie forderten Demokratie, Frieden und Brot für ihre Lieben und gingen schon auch auf die Straße. Das wird zwar oft verniedlicht als Hausfrauenaufruhr, aber das waren schon auch politische Aufruhre, die da schon seit Mitte des Krieges stattgefunden haben.
Wir haben uns jetzt dem revolutionären Geschehen schon angenähert, wo ja einer der Auslöser eben die Situation im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Und Sie haben es gesagt, dass Frauen zum Beispiel einerseits an Hungerrevolten und so weiter beteiligt gewesen sind, aber auf der anderen Seite eben auch am politischen Streikgeschehen, an politischen Protesten in dieser Zeit. Wenn wir uns dann die Revolution selber anschauen, da sieht man ja zunächst, was das Revolutionäre daran ist, ist, dass Arbeiter- und Soldatenräte die Macht übernehmen und sozusagen versuchen, auch die Verwaltung zu übernehmen, von unten her zu organisieren. Wenn wir uns das angucken, wie war denn da die Beteiligung von Frauen gewesen?
Ja, wenn wir uns jetzt angucken, so große Demonstrationen wie zum Beispiel im November 1918 auf dem Marienplatz, dann sehen wir dabei immer sehr viele Frauen. Aber in die Geschichte eingegangen sind die Revolutionärinnen so gut wie nicht. Ich bin sehr froh über die Beilage von Analyse und Kritik, und auch andere haben sich des Themas jetzt angenommen. Man muss schon genau gucken, wenn es um die Beteiligung der Frauen in den Revolutionen von 1918 und vor allem dann in den gegründeten Räten. Wenn man sich die Soldatenräte anschaut, dann kann man noch verstehen, dass da Frauen nicht dabei waren, weil Soldaten waren eben Männer. Aber bei den Arbeiterräten in manchen Betrieben haben Frauen die Mehrzahl der Beschäftigten gestellt. Da kann man schon nicht mehr verstehen. Es gibt auch heute noch selbst Historikerinnen, die sagen, Frauen hätten da keine Rolle gespielt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Sie waren zahlenmäßig sehr unterrepräsentiert, wahrscheinlich weil die Männer sie auch nicht in den Gremien wollten und weil sie ihre Anliegen auch nicht ernst genommen haben. Wenn man aber ein bisschen gründlicher forscht, dann findet man sie schon in den kommunalen und regionalen Reden, und sie hatten auch ihre eigenen Forderungen. Sie kritisierten auch selbst, dass es zu wenig waren, aber es blieb offenbar ihr eigenes Problem. Und sie hatten auch kein einheitliches Konzept, weil es waren so viele unterschiedliche Konzepte, wie das überhaupt zu lösen war.
Wenn wir uns das angucken und es heute im Rückblick uns eben auffällt, dass so wenig Frauen in diesen Räten verhältnismäßig gewesen sind, inwiefern gab es denn aus sozusagen der proletarischen Frauenbewegung Impulse, das auch anzugehen, zu kritisieren und den Platz auch einzufordern vielleicht?
Ja, das sagte ich ja schon, dass es die Frauen waren, die das auch problematisiert haben. Wenn heute darüber geschrieben wird, dann meistens über die Münchner Rätebewegung, wo eben Anita Augsburg und Lüdeke Gustave Heimann aktiv gewesen sind, die dann auch selbst Bücher geschrieben haben. Ich denke mal, es liegt auch an der Geschichtsschreibung. Selbst bei heutigen Kongressen, also ich habe ja viele Vorträge auch zu dem Thema Frauen in der Räterepublik gehandelt, das wird dann immer auch so ein bisschen angehängt, und letztendlich gibt es Bücher und Überlieferungen, die Männer geschrieben haben, wo eben Frauen überhaupt noch nicht mal erwähnt sind. Es gibt auch Kongresse, wo Frauen nicht erwähnt sind. Also das setzt sich ja auch heute noch fort, dass die Probleme einfach nicht so wichtig genommen werden. Ich will nur einige Frauen nennen, zum Beispiel auch Rosa Kempf und Anita Augsburg und Heimann, Gustave Heimann habe ich schon genannt. Die schlugen dann vor, lass uns da, die haben sich dann wohl immer angestellt, wir wollen auch mitmachen, lass uns das doch mal sein. Und wir machen jetzt eigene Frauenräte. Toni Sender, die wollte die Quotierung in den Arbeiterräten, damals auch eine revolutionäre Forderung, und zwar entsprechend der Anzahl der in den Betrieben Beschäftigten. Und sagte ich schon, das waren ja teilweise mehr Frauen als Männer. Clara Zetkin, die auch in Stuttgart aktiv in den Räten war, wollte die Heimarbeiterinnen und Hausangestellten, die auch rausgefallen sind, besser einbeziehen. Und sie wandte sich auch gegen den Ausschluss der Hausfrauen, weil sie damals schon sagte, die machen ja die wichtige Reproduktionsarbeit. Die war ja gerade in diesen Hungerjahren, haben die, wie ich schon sagte, alles aufrechterhalten. Und sie schlug dann Hausfrauenräte vor. Das ist dann auch zur Überschrift in A und K geworden. Aber sie sagte auch, man könne die Hausfrauen in die Arbeiterräte mit einbeziehen. Und zwar in den Betrieben, in denen ihre Männer tätig gewesen sind. Toni Sender, auch unabhängige Sozialdemokratin, entwarf Konzepte zur gemeinschaftlichen Gestaltung der Hausarbeit. Das kann man sich heute echt nochmal angucken, weil es geht ja immer noch und immer wieder um die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und politischer Arbeit und Haus- und Sorgearbeit oder Care. Deshalb haben die vielleicht auch geschrieben, die erste Care-Revolution. Das würde ich in Frage stellen. Aber solche Konzepte wurden von den Frauen immer wieder aufgebracht, dass die Hausarbeit eben auch mehr vergemeinschaftet werden muss. Nicht jede Frau in ihrer einzelnen Küche wirtschaften muss. Auch während der russischen Revolution hatten wir solche Konzepte. Einküchenhäuser und öffentliche Waschanlagen forderten die Frauen dann auch Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen, weil letztlich dieses Problem eben nicht alleine in der Kleinfamilie zu lösen ist. Aber es hat sich immer wieder die familistische Kleinfamilie halt durchgesetzt. So eine Konzepte gab es auch in Österreich da. Wenn man sich die Karl-Marx-Siedlung anschaut zum Beispiel, ist es auch durchgesetzt worden. Und auch in Berlin gab es ein Küchenhäuser. Aber es hat sich eben nie auf breiterer Ebene durchgesetzt. Und sie haben auch noch weitere Forderungen gehabt, also nach der gleichberechtigten Beteiligung in der zu schaffenden Räterepublik. Vorausschauend haben sie auch dafür schon Konzepte entwickelt, aber durchgesetzt hat sich keines dieser Konzepte.
Wir haben also gesehen, dass Frauen in der Rätebewegung sich eingebracht haben, auch mit ganz konkreten Vorschlägen, wie Rätemodelle ja sozusagen umgeformt werden können, dass das spezifische Interesse der Frauen dort auch eine Geltung bekommt. Sie haben es gesagt, die Rätebewegung oder die Räterepublik ist nicht das, was dann entstanden ist, sondern wir haben als Resultat eine bürgerliche Republik, die Weimarer Republik, die ja auch damit verbunden ist. Wir sehen das bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919, dass es das Frauenwahlrecht dann gab als ein institutionalisiertes Frauenwahlrecht, aber das eben zu dem Preis, dass die Rätebewegung, die ja ein bisschen was anderes wollte, niedergeschlagen worden ist. Wenn wir das auch nochmal sozusagen auf das spezifische Interessen der Frauen beziehen, inwiefern hat denn das Resultat der Revolution für die Frauen Verbesserungen gebracht? Welche Möglichkeiten sind dann vielleicht trotzdem auch verloren gegangen?
Ja, es waren ja nicht alle Frauen, die damit einverstanden worden waren, dass jetzt die Republik ausgerufen worden ist. Die KPD hat sich, und damit auch Clara Zetkin und andere, sind ja viele Frauen auch dann von der SPD in die US, also in die unabhängigen Sozialdemokraten und später auch in die KPD, die wollten nach wie vor die Räterepublik. Die Novemberrevolution hat schließlich den Frauen das Frauenwahlrecht gebracht. Das ist auch das, was eben heute gefeiert wird bei vielen Ausstellungen und Kongressen. Und sie hat den Arbeitern und Arbeiterinnen den 8-Stunden-Tag gebracht und den Dienstmädchen die Abschaffung der unterdrückerischen Gesindeordnung. Das waren schon alles Ergebnisse, die zu feiern sind. Aber viele der Forderungen der Frauen konnten eben gar nicht weiter verfolgt werden. Zum Beispiel die Forderung, die sie in den Reden gestellt haben, nach völliger Gleichberechtigung in Beruf und Familie oder auch die Streichung des Paragraphen 218, der immer noch heute fast unverändert im Strafgesetzbuch steht, und auch die Gleichstellung lediger Mütter. Da gab es während und nach dem Ersten Weltkrieg eine Menge davon und ihre Kinder auch nicht durchgesetzt. Die Aufhebung des Zölibats für weibliche Beamte galt noch lange. Das alles waren Forderungen, die sie in die Räterepublik gerne eingebracht haben. Und die Räte hatten ja auch solche und ähnliche Forderungen auch schon lange bevor, also jedenfalls Wochen bevor, dass sie das denn erkämpft hatten, war das schon auf den Forderungen der Räte mit dabei gewesen. die Kommunisten haben ja bis Ende dann auch nicht mitgemacht und Clara Zetkin kam ja dann auch erst, war in der Nationalversammlung nicht vertreten, sondern kam dann erst 1920 in den Reichstag. Die Nationalversammlung war ja auch nicht das Ende der revolutionären Bewegung. Die Wahl war, es war eine sehr hohe Wahlbeteiligung, das wird immer wieder betont. Die war zeitlich auch überschattet von dem 4 Tage früher stattgefundenen Mord an Luxemburg und Liebknecht. Und die Linken waren in Trauerstimmung, nicht nur deswegen, auch wegen der vielen, vielen Toten und Verwundeten, die der Erste Weltkrieg bedeutet hat. Und so war die Nationalversammlung eigentlich zeitlich in der Mitte der revolutionären Ereignisse, die ja vom Oktober 1918 bis zum Juni 1919 dauerten und blutig niedergeschlagen worden sind. Ja, es war so, wie ich finde, eine unvollendete Revolution, die irgendwo stecken geblieben ist und vieles, was durchzusetzen gewesen wäre, oder auch eine verpasste Revolution, wie manche sagen, ist eben dann ja nicht durchgesetzt worden und der Ausgang ist ja bekannt.